richtig, ja, Kraft getankt, geht es einem gut. Bei uns sah es so aus, so grün wie hier. Ziemlich deckend, auch so grün, oftmals auch noch dunkler. Wir waren nämlich im Wald. Und im Wald kann man braun werden. Das ist so, ja. Zumindest im bayerischen Wald. Also bei uns hat das funktioniert. Und gestern, als ich das erste Mal einen Tobi traf, hat er gesagt, Dajo, du bist aber braun geworden. Ja, selbst mir passiert das, ja. Und das ist doch gut, ja. Wie kam ich zu dem Thema? Das Thema von heute, es geht um Verheißungen. Und wie kam ich zu dem Thema? Es war ähnlich wie hier, es war anfangs so eine Lehre wie da. Da habe ich gedacht, hey, ich frage mal meine Frau, was meinst du in der Gemeinde, was man mal so, was so dran wäre. Dann hat sie mir ein Thema gesagt, Verheißungen. Da habe ich gedacht, ja, doch, da ist was dran, hat sich gelohnt. Also Männer, fragt mal öfters eure Frauen. So, bin ich zu nah an der Box, hier pfeift so ein bisschen hier vorne. Das Thema von heute, das ist, Gott hält, was er verspricht. Und ich habe euch auch noch ein Bild mitgebracht, das mich inspiriert hat im Urlaub. Das sieht man hier, ich weiß nicht, wie gut das rauskommt. Aber da ist ein Bild drauf, ein Ausblick in Südrichtung von unserem Ferienwohnung, Ferienhaus, wo wir zusammen mit einer anderen Familie waren. Und es war jetzt am Donnerstag, genau, Donnerstag, da hat man da so einen Regenbogen gesehen. Und so die Frage an euch oder an dich, was siehst du und was löst es bei dir aus? Wenn du das Bild jetzt so betrachtest, wenn du es so wahrnimmst. Lass mal so kurz einen Moment auf dich wirken und dann die Frage, was löst es bei dir aus? Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr dürft selber mal sagen, was löst es bei euch aus? Gott hat mich nicht vergessen. Mhm. Er steht zu seinem Bund. Mhm. Ganz schön dunkel. Ganz schön dunkel. Mhm. Reißt den Himmel auf. Mhm. Genau, kann auch sein, ich genieße es einfach. Oder ein Naturschauspiel. Oder vielleicht, ich weiß nicht, jemand unter euch, ein wissenschaftlicher Ansatz, die Farben des Regenbogens entstehen durch Brechung des Sonnenlichts in den Wassertropfen. Dabei werden die Farben wie in einem Prisma wellenlängenabhängig unterschiedlich stark abgelenkt. Der weniger abgelenkte äußere rote Lichtkegel weist einen Winkel von etwa 42 Grad. Der stärker abgelenkte innere blaue einen Winkel von 40,2 Grad zwischen Sonnenlichteinfalls und Betrachtungslinie auf. Das wäre jetzt so ein wissenschaftlicher Ansatz, ja? Nicht alles richtig und nicht alles nahe. Und heute möchte ich reingehen in eine theologische Facette. Und zwar haben alle so Facetten jetzt betrachtet, die möchten wir jetzt anschauen, die theologische Facette. Und bei mir war das ähnlich, es schwingt immer mit, der Gedanke des Bundes, der Gedanke von Verheißungen, der Gedanke von der Treue Gottes. Nun möchte ich euch kurz vorlesen, was da steht in 1. Mose 9, Vers 13 bis 16. Da heißt es, Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über der Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und alle Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Also für mich ist auch, wir sehen diesen Bogen und wir sehen oder nehmen wahr und dürfen wissen, Gott ist treu. Gott steht zu seinen Zusagen. Was Gott verheißt, das hält er. Und einen genialen Gedanke fand ich dabei auch, Gott sieht den Bogen und er denkt selber darüber nach, er erinnert sich. Es gibt die Möglichkeit, sage ich mal, gleichzeitig mit Gott zu denken.
Bianca fragt mich halt oft, wenn wir irgendwie so spazieren sind oder so, was denkst du gerade? Ich denke so nach. Du eigentlich nichts. Komm dann zurück. Und hier ist aber so, Gott sieht den Bogen, er sieht ihn an und wir können mit ihm denken und er denkt das Gleiche wie wir, wenn wir den Bogen ansehen. Er denkt an seinen Bund, er denkt an seine Verheißungen. Und es gibt noch drei weitere Stellen in Hesekiel und Offenbarung, die auch um den Regenbogen gehen. Zum Nachschauen ist es ganz interessant, auch in Verbindung mit Herrlichkeit Gottes, Größe Gottes und auch seiner Verheißung. Frage, wen von euch ist schon mal ein Vers in der Bibel ganz besonders wichtig geworden? War da schon mal jemand, dem Vers ganz besonders wichtig geworden ist? Das war auch noch Strecken, gell, Sonntag. Und was hat ein Vers so besonders gemacht und was hat ihn so ja, besonders und so wichtig gemacht? Für euch. Ja. Und was hat man dann gemacht? Ah, da, Wortmeldungen. Aha, Gott spricht ins Leben. Ja, sehr gut. Genau. Und plötzlich spürt man nicht was ganz Persönliches. Und was macht man in so einer Situation dann? Was habt ihr gemacht? Festhalten, sehr gut. Vers unterstreichen, farbig anmalen, Notizen am Rand, Datum, Ereignisse, Gedanken, auswendig lernen, ja, und vieles mehr. Wir hatten das vorher. Ich denke, sicherlich könnten viele von uns eine Geschichte erzählen, wie genau so eine Begegnung mit so einem Vers aus der Bibel im Laufe unseres Lebens wirklich so eine bedeutende Wirkung einfach erzielt hat. Und da gibt es unterschiedliche Situationen und Worte Ermutigung, in Angst und Unsicherheit, ein Vers des Trostes in Trauer, ein Impuls zur Orientierung in schwierigen Zeiten, ein Wiederaufrichten aus Kraftlosigkeit und Depression. Und das Starke ist, oftmals geht es uns so, vielleicht wie Jörg Martin, du das vorher so betitelt hast, mit geistiger Demenz, wir erinnern uns daran nicht mehr. Aber wenn wir es dann wieder aufschlagen, uns begegnet der Vers erneut, wieder in der Bibel oder wo wir uns Notizen gemacht haben, dann ist das was ganz, ganz Besonderes. Und dann gibt es noch eine ganz andere Situation. Und zwar ist es so, dass wir Bibelstellen haben wir mehrfach gehört, haben wir zigmal gelesen und wurden unzählige Mal und wiederholt damit bepredigt, ohne dass sie uns in irgendeiner Weise angesprochen haben. Doch plötzlich, genau in einer Begegnung mit eben diesem mehrmals gelesenen Vers, entfaltet sich eine besondere persönliche Überzeugung. Komm, Moment mal. Das Wort ist genau für mich. Ein Wort auf mein Gebet, auf meine Situation. Das gilt jetzt mir. Ich denke, das haben viele von uns schon erlebt. Und da können wir schon mal festhalten, oder was ich da ganz, ganz besonders finde, ist, dass Gottes Wort spricht. Gottes Wort spricht und es spricht zu dir. Gott spricht, Gott redet. Und Gott spricht in deine persönlichen Lebensumstände. Das heißt, Gott weiß, wie dir es geht. Er weiß, wo du stehst, ist ein Gott, der mitgeht. Und es ist ganz besonders, auch vor allem in der damaligen Zeit oder zur Zeit des Volkes Israel, wenn wir da nochmal 3000 oder wenn wir zurückgehen, vielleicht 1400 vor Christus. Und da war das so, dass in der nomadischen Vorzeit die Israeliten die umliegenden Völker befremdet haben. Und zwar mit ihrem Gott. Denn der Gott Jahwe, der hat sich deutlich von allen anderen Göttern unterschieden. Hat sich unterschieden von den Göttern der Sumerer, der Ägypter, der Babylonier, weil es waren rein territoriale Götzen. Das heißt, sie hatten nur lokale Funktionen, lokale Aufgaben und es gab ja unterschiedliche Gottheiten für bestimmte Gebiete. Und zum Beispiel der Gott bei den Ägyptern, ich glaube der Amun-Re, war der König unter den Göttern und er war zuständig für die einstige Hauptstadt Theben. Und zog man von dort weg, von dieser Stadt, verlor Amun-Re Macht und Einfluss über diesen Menschen und ein neuer territorialer Gott in das Gebiet des Magin hat Macht und Einfluss ausgeübt. Und Gott, oder der Gott Israels, Gott Jahwe, ist so anders. Er ist ein Gott des Wegs und des Weggeleits. Er ist ein Gott, der mitgeht und ein Gott, der befreit. Er ist ein Gott, der sich für unser Leben und unser Lebensweg verantwortlich weiß. Und er ist ein Gott, der sich primär an Menschen bindet und nicht an Orte. Und durch die Bibel hindurch erlebt man das. Und Gott ruft, was hier steht, Gott ruft. Und er ruft Familien, er ruft einzelne Menschen, er ruft Gruppen, er ruft Stämme auf, seinen Versprechen zu trauen und ihm zu folgen. Aber wie können wir wirklich sicher sein, wie können wir gewiss sein, dass diese 3000 Jahre alte Worte und Zusagen auch heute für uns noch Gültigkeit haben? Wie können wir gewiss sein, dass diese Worte Antworten auf unsere aktuellen Lebensfragen geben? Auch wenn sie schon in der damaligen Zeit anderen Personen in bestimmten Situationen gegeben wurden. Wie können wir das erfahren? Und ein Ansatz ist, indem wir es einfach ausprobieren, indem wir das bewerten, was diese Worte in unserem Leben bewirken und ob das Gesagte auch eintritt. Indem wir Gott vertrauen. Wie vertrauenswürdig sind Gottes Verheißungen? Wenn wir uns eine Verheißung anschauen, da heißt es, hier schon mal so eine Definition, eine Verheißung ist die einem anderen gegebene, bindende Zusage über ein bestimmtes Ereignis, das in der Zukunft erfolgen soll. Muss vielleicht nochmal auf sich wirken lassen. Eine Verheißung ist die einem anderen gegebene, bindende Zusage über ein bestimmtes Ereignis, das in Zukunft erfolgen soll. Und in der Bibel bezieht sich dieser Begriff hauptsächlich auf Zusagen Gottes gegenüber seinem Volk oder auch einzelnen Gläubigen. Und in der Regel ist eigentlich der Inhalt das rettende Bewahren, gnädiges Handeln von Gott, was der Begriff, sage ich mal, wieder gefüllt wird. Und der Begriff Verheißung, ich denke, in unserem heutigen Sprachgebrauch ist das schon ziemlich veraltet. Ich denke, das ist nicht was man benutzt, wenn man so miteinander, untereinander kommuniziert. Aber wir hatten schon andere Begriffe heute gehört. Das war die Zusage, die Garantie oder auch ein Versprechen. Und das Erstaunliche, ich habe dann auch mal reingeschaut, wie ist es eigentlich, wie viele Zusagen gibt eigentlich Gott in seinem Wort? Wie viele Verheißungen finden wir da? Was schätzt ihr, wie viele es da gibt? Dürft ihr mal rausrufen?
3000.
3000, mhm. Mehr oder weniger, genau, da haben wir alles abgedeckt, die komplette Zahlenmenge, entweder sind es mehr oder weniger. Ja, das hat mich auch erstaunt. Also man findet gar nicht so eine genaue Zahl. Also es gibt einen großen Schwankungsbereich, aber der Tobi war da schon ganz gut, zwischen 1500 und 6000. Und manche Stellen heißt es auch 30.000, aber wir wissen ja, wie viele Verse die Bibel hat. Das ist nicht weit davon weg. Deswegen kann das nicht ganz sein. Wurde es ein bisschen zu hoch gelobt, aber so in dem Dreh herum wird sich das aufhalten. Und das Erstaunliche ist, das ist eine Verheißung, das ist Gottes Zusage. Und wenn wir gehen von der Wortbedeutung her, das finden wir uns vielleicht auch gleich wieder in unserem gesellschaftlichen Sprachgebrauch oder Wortbedeutung, wenn wir das Wort gebrauchen, was es auf Hebräisch heißt. Und da heißt Verheißung oder Zusage oder Garantie, wird dort das Wort verwendet, Amar oder Dabar. Und es heißt sagen oder sprechen. Und das ist, fand ich erstaunlich, weil es einfach Gott spricht und das ist eine Zusage, das ist eine Garantie, das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung. Gott spricht oder Gott sagt. Und wir dürfen gewiss sein, wenn Gott es sagt, dann trifft es auch ein. Jetzt gibt es da sehr, sehr viele Verheißungen in der Bibel. Ich denke, einige von uns, wir könnten die jetzt zusammentragen, was da einem anfallen wird. Was mich begeistert hat, ich habe dann auch mal geschaut im Internet, ich habe so eine Liste ausgedruckt. Ich glaube, die eine war so eine Powerliste, hieß das, Powerliste auf Gottes Verheißungen. Das sind, glaube ich, so fast die 3000 drauf, die der Tobi genannt hat. Nicht ganz. Und dann nochmal eine zweite Liste. Und es ist echt erstaunlich, das einfach nur mal zu lesen, nur mal runterzulesen und zu sehen, was Gott da verheißt. Und die Powerliste habe ich deswegen noch ein bisschen ergänzt um die andere Liste, weil das, da ging es rein um Christus, um diese Dinge und die war auch sehr, 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 sehr positiv in allem formuliert. Aber wir wissen genauso, dass Gott auch treu ist oder bei uns ist in Leid. Das heißt, wir erfahren auch Leid und Gott ist da mit dabei. Wir erfahren Hass, ja, und Gott ist da mit dabei und begleitet uns. Das ist ein Gott des Weggeleits. Also wer da nachher nach der Predigt oder später vielleicht nochmal da einen Blick drauf werfen möchte, darf da gern nochmal zu mir kommen. Und es ist doch so, dass die Erwartung des Einhaltens einer Zusage sehr eng verknüpft ist mit unseren Erfahrungen. Das heißt, das, was wir erleben, das, was uns begegnet, unsere Erfahrungen, die prägen und füllen auch inhaltlich den Begriff der Erfahrung. Versprechen, welche Versprechen gibt es? Beispiel ein Eheversprechen. Versprechen unter Freunden. Eine Zusage, auch oftmals die kleinen Dinge. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Wenn du groß bist, dann. Garantien, die Rente ist sicher. Ja? Und Verheißungen, die können motivieren, können ermutigen und enorme Energie freisetzen. Das hat mich auch an was erinnert. Und zwar, ich habe früher viel Kunstturnen gemacht und war da auch Trainer. Und da hatte ich Jugendliche trainiert, im Alter war Stufe 11, 12. Und die hatten einen Wettkampf, Turnen gemischt mit Leichtathletik. Und da hatte ich einen Junge, der ist 75 Meter gelaufen und der hat es nie geschafft, unter die 11,5 zu kommen. Der ist immer so 11,6 oder so irgendwas gelaufen. Und da war der Tag des Wettkampfs und ich habe zu ihm gesagt, hey Tim, du, wenn du das schaffst, hier eine 11,0 oder schneller zu laufen, also 11,0, genau, oder schneller, motivierend, dann gehen wir nächste Woche, gehen wir in die Stadt und ich kaufe dir Spikes, weil zu dem Zeitpunkt hat er noch keine Spikes. Dann war das so, er ging in die Stadt mit anderen, der Startschuss kam und ich stand so ein bisschen auf Distanz, habe mir das so angeschaut und er hat losgelegt. Und ich hab gedacht, er berührt eigentlich den Boden nicht mehr. Aber der hat nur noch seinen Kopf, der war fokussiert auf die Ziellinie, der hat echt Gas gegeben und er ist dann eine 11,0 gelaufen. Ja? Und es war so erstaunlich und hat ihn auch total begeistert. Und da sehen wir einfach nur so ein Wort oder eine Zusage. Das kann enorme Energie freisetzen, das kann enorme Motivation freisetzen, wirklich auch das zu erreichen oder das Verheißene zu erreichen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Zusagen, die nicht eingehalten werden, Schmerzen verursachen, dass sie Wunden hinterlassen und auch seelische Belastungen, Enttäuschungen. Und unserer Logik gemäß gilt, wir können nur versprechen, was wir auch halten können. Aber gilt das überhaupt noch? Gilt es noch im Umfeld? Und wie ist es mit der Integrität einer Zusage oder eines Versprechens oder einer Garantie? Wenn wir ehrlich sind, dann definiert unsere Erfahrung die Integrität einer Zusage sehr kritisch. Eine gute Absicht, welche leicht wieder verworfen werden kann. Oder ein strategisches Element zur Durchsetzung eigener Absichten. Erlebte Erfahrungen erfüllen den Bedeutungsinhalt des Begriffs der Zusage. Der Zweifel, es schwingt oft immer mit. Aber wie kann einer Zusage anstelle mit Zweifel durch Gewissheit begegnet werden? In Gottes Wort heißt es, im 4. Mose 23, 19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass in ihm irgendetwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Gott hält seine Versprechen und seine Zusage erfüllen sich. Und das ist erstaunlich. Gott kann viel. Wir haben oft auch die Diskussion über einen allmächtigen Gott, da brauchen wir jetzt gar nicht reingehen. Aber Gott kann gewisse Dinge, kann er einfach nicht. Ja? Und Gott kann nicht lügen. Vielleicht könnte er es auch, er wird es nie tun, weil es einfach seinem Wesen nicht entspricht, seiner Integrität. Und schau das, was Paulus sagt. In seinem einleitenden Vers, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Jetzt mal Pause. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat und dann fährt er fort. Also ganz klar hier die Aussage, Gott, der nicht lügen kann. Gott lügt nicht. Weil die Erfüllung, aber das, was Gott aussagt, das ist in seinem Wesen verankert. In Gottes Liebe, in seiner Treue, in seiner Allmacht und in seiner Unwandelbarkeit. Gottes Verheißungen erfüllen sich zu seinen Bedingungen. Ja, sie erfüllen sich aber zu seinen Bedingungen. Gottes Bedingungen sind oftmals ganz klar ausgeführt. Und das ist im Alten Testament, wissen wir die Geschichte vielleicht vom Garten Eden. Und das Nicht-Einhalten der Bedingungen wurde mit dem Tode bestraft. Ja, dem geistigen Tod. Gottes Bund mit dem Volk Israel, bevor das Volk die 10 Gebote erhalten hatte, sagt er ihnen, dass er sie wie sein Eigentum versorgen wird, wenn sie den Bund halten und ihm ganz gehorchen. Ja, ist auch wieder auf der einen Seite eine Bedingung, auf der anderen Seite eine Verheißung. Auch im Neuen Testament. Wenn wir nach dem trachten, was von ewigem Wert ist, wird Gott für uns unsere Bedürfnisse sorgen. Gott wird vergeben, wenn wir unsere Sünde bekennen. Das sind Verheißungen, die an Bedingungen gebunden sind. Aber es gibt aber auch Verheißungen, die bedingungslos sind. Haben wir schon eins, haben wir vorher gesehen oder gehört. Was Gott Noah sagte, dass nie wieder eine Flut über die Erde kommen wird. Oder dass David die Zusicherung erhielt, dass seine königliche Familie ewig bestehen wird. Oder, gerade jetzt, was wir jetzt vor kurzem das Fest hatten, wo Jesus versprach, den Heiligen Geist zu schicken, nachdem er in den Himmel aufgefahren war. Das war nicht an Bedingungen geknüpft, sondern das hat Gott ausgeführt und getan. Und Jesus versprach, diejenigen zu retten, zu bewahren und zu ewigem Leben erwecken, die ihm vertrauen. Das heißt, Gottes Verheißungen, seine Zusagen, sie erfüllen sich, aber zu seinen Bedingungen und für seine beabsichtigte Zuhörerschaft. Das heißt, wer sind die Adressaten? Was hat Gott allen Menschen verheißen? Allen Menschen verheißen, Errettung derer, die glauben und Verurteilung aller, die Christus ablehnen. Das Fortbestehen des Naturkreislaufes, solange die Erde existiert. Das Versprechen, dass sich Gottes Wesen nicht ändern wird. Die Gewissheit, dass alles, was er sagt, auch eintreffen wird. Darüber verbirgt sich Gott. Und was hat Gott allen Gläubigen verheißen? Versorgen unserer Bedürfnisse, inneren Frieden, die Möglichkeit, Versuchung zu besiegen, Auferstehung zur Herrlichkeit. Vieles, vieles, vieles mehr. Und was hat Gott einzelnen Personen verheißen? Das sehen wir Noah, Rettung. Abraham, Nachkommen. Salomo, Weisheit und Reichtum. Maria, übernatürliche Empfängnis. Es geht weiter, die Verheißung. Was hat Gott Israel verheißen? Und wir sehen, was folgt für uns, wenn wir sehen, wie Gott seine Verheißungen erfüllt, dass wir Prinzipien ableiten können aus diesen Verheißungen. Und zwar Prinzipien, die seinem unveränderlichen Wesenmerkmal oder dem unveränderlichen Wesenmerkmal Gottes entsprechen. Das heißt zum Beispiel, als Paulus sagte, meine Kraft ist in den Schwachen, also als Gott zu Paulus sagte, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sprach er damit eine bestimmte Situation im Leben des Paulus an. Das war der Dorn im Fleisch. Und dennoch gilt diese Wahrheit allen, die in ihrer Schwachheit erkennen und sich nach Gott ausstrecken, um Kraft zu bekommen. Aber ein Beispiel, auf dem wir jetzt nicht einen direkten Anspruch haben, das wäre schön, aber es ist nicht so, ist, als Gott sagte, jede Stätte, auf die zum Volk Israel eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Das ist eine Heißung auch, die in bestimmten Kontext steht. Und müssen wir prüfen auch, wem gilt diese Verheißung und wer sind die Adressaten, was sagt die Verheißung aus und wie kann das uns gelten oder ist es auch für uns gültig? Und Gott erfüllt seine Verheißungen auf seine Weise. Da gibt es Dinge, die er erfüllt, die sind offensichtlich. Das heißt, die Erfüllung erfolgt für alles sichtbar. Als Gott dem Pharao sagte, dass er eine Froschplage schicken würde, folgte genau diese und die ganzen Plagen. Das ist genau das, was Gott gesprochen hat, was er verheißen hat, war für alles sichtbar. Als Jesus sagte, dass der Tempel zerstört würde im Jahre 70 nach Christus, niedergerissen wurde, ist das genau geschehen. Das heißt, Verheißungen erfüllen sich offensichtlich und auf der anderen Seite genauso geheimnisvoll. Als Gott im Alten Testament versprach, einen Messias zu senden, erwartete kaum jemand einen Messias wie Jesus. Dann, was ist noch geheimnisvoll? Die Herrlichkeit Christi in uns. Und die zentrale Rolle, die Gott der Gemeinde gibt in seinem Plan, um seine Verheißung zu erfüllen. Und warum fällt uns manchmal das wirklich so schwer, seine Verheißungen anzunehmen und seine Bedingungen zu akzeptieren oder oftmals selber vielleicht auch Dinge in die Hand zu nehmen? Und oftmals, ich weiß nicht, ob es euch so geht, ist so, wir sind in einer Situation, wir sind in einem bestimmten Umstand und wir bewerten diesen Umstand und sagen, ha, ob das jetzt wirklich von Gott ist, das kann eigentlich nicht von Gott sein. Und da habe ich euch eine kleine Geschichte noch mitgebracht, die wollte ich mal vorlesen, vielleicht ist die viele von euch bekannt. Und da geht es darum, um chinesische Weisheit, die heißt der alte Mann und das Pferd. Ein alter Mann lebte in einem Dorf. Sehr arm, aber selbst Könige waren neidisch auf ihn, denn er besaß ein wunderschönes weißes Pferd. Sie boten fantastische Summen für das Pferd, aber er verkaufte es nicht. Eines Morgens fand er sein Pferd nicht im Stall. Das ganze Dorf versammelte sich um die Leute sagten: Du alter, dummer Mann, wir haben immer gewusst, dass das Pferd eines Tages gestohlen würde. Es wäre besser gewesen, du hättest es verkauft. Welch ein Unglück. Der alte Mann aber sagte: Geht nicht so weit, das zu sagen. Sagt einfach, das Pferd ist nicht im Stall. So viel ist Tatsache, alles andere ist Urteil. Ob es ein Unglück ist oder ein Segen, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was daraus folgen wird. Die Leute lachten den Alten aus. Sie hatten schon immer gewusst, dass er ein bisschen verrückt war. Aber nach 15 Tagen kehrte das Pferd plötzlich zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die Wildnis ausgebrochen. Und nicht nur das, es brachte auch 12 wilde Pferde mit. Wieder versammelten sich die Leute und sagten: Alter Mann, du hattest recht, es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen. Der alte Mann entgegnete: Wieder geht ihr zu weit, sagt einfach, das Pferd ist zurück. Ihr lest es nur ein einziges Wort in einem Satz, wie könnt ihr das ganze Buch beurteilen? Der alte Mann hatte einen einzigen Sohn und er begann, die wilden Pferde zu trainieren. Schon eine Woche später fiel er vom Pferd und brach sich beide Beine. Wieder versammelten sich die Leute und wieder urteilten sie: Alter Mann, du hattest recht, es war ein Unglück. Dein einziger Sohn kann nun seine Beine nicht mehr gebrauchen und er war die Stütze deines Alters. Jetzt bist du ärmer als je zuvor. Der alte Mann antwortete: Ihr seid besessen vom Urteil. Geht nicht so weit, sagt nur, dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat. Niemand weiß, ob dies ein Unglück oder ein Segen ist, denn das Leben kommt in Fragmenten und mehr bekommt ihr nie zu sehen. Es begab sich, dass das Land nach ein paar Wochen einen Krieg begann. Alle jungen Männer des Ortes wurden zwangsweise zum Militär eingezogen. Nur der Sohn des alten Mannes blieb zurück, weil er verkrüppelt war. Der ganze Ort war vom Wehgeschrei erfüllt, weil dieser Krieg nicht zu gewinnen war. Und man wusste, dass die meisten jungen Männer nicht nach Hause zurückkehren würden. Sie kamen zu dem alten Mann und sagten: Du hattest recht, alter Mann, es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn ist zwar verkrüppelt, aber immerhin ist er noch bei dir. Der alte Mann antwortete wieder: Ihr hört nicht auf zu urteilen. Niemand weiß, was kommt. Sagt nur dies, dass man eure Söhne in die Armee eingezogen hat und dass mein Sohn nicht eingezogen wurde. Doch nur Gott, der das Ganze kennt, weiß, ob dies ein Unglück oder ein Segen ist. Und es ist so eine Geschichte, die einen Aspekt daraus einfach deutlich macht. Aber für uns ist gut zu wissen, dass Gott, dass er gut ist und dass er gute Wege für uns geplant hat. Und abhängig von unserer Situation kann das total herausfordernd sein. Und wir fragen uns oft, warum hat Gott, der gut ist, genau diesen Weg mit mir vor? Und wir können es oft nicht zufriedenstellend beantworten, aber wir dürfen wissen, Gott ist gut, er hat einen Plan für unser Leben und er ist ein Gott, der mitgeht in jeder Situation, in der wir sind. Die Verheißungen sind herausfordernd. Und wichtig ist, dass wir eine Zusage Gottes, dass wir sie auch annehmen. Denn eine Zusage ist wertlos, wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen. In Römer 8, Vers 17 heißt es: Wenn ihr aber Kinder seid, so seid ihr auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und da ist der Punkt des Erbe Christi. Und Erbe fand ich ganz interessant, das mal nachzulesen, juristisch, was das bedeutet. Gemäß der juristischen Definition in § 19, 222 BGB gilt derjenige als Erbe, der im Erbfall das Vermögen des Erblassers, also den Nachlass als Ganzes, entweder alleine oder zusammen mit anderen erhält. Und was ist unser Erbe? Das ewige Leben. Die Erfüllung der Verheißung, die Gerechtigkeit vor Gott, das Reich Gottes, die Unvergänglichkeit des Heils, der Segen und seine Wiederkunft. Was oft belächelt wird, Jesus kommt wieder. Viele belächeln das und wir dürfen daran festhalten, wissen Gott, seine Zusage, die er gegeben hat, er wird sie erfüllen. Und Paulus ermutigt uns auch. Und er sagt, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißung erwerben. Und das alles erfüllt sich in Christus, steht hier in dieser Bibelstelle. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn alles, alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und Amen in ihm, Gott zur Ehre durch uns. Das heißt, die Verheißungen, die uns gegeben sind, erfüllen sich in Christus. Indem wir Christus annehmen, nehmen wir auch seine Verheißungen an. Und indem wir seine Verheißungen annehmen, dürfen wir wissen, dass sich auch seine Verheißungen erfüllen werden. Und hier noch zum Abschluss auch noch ein Zitat, ich denke von jemandem, der sehr bekannt ist, Dietrich Bonhoeffer. Der sagt, nicht unserer Hoffnungen werden uns einstmal schämen müssen, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nicht zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind. Und wer sein Leben kennt oder ihn kennt, der weiß, dass es wirklich eine Aussage ist, über die es sich lohnt, auch mal nachzudenken. Das heißt, welche Zusagen Gottes aus seinem Wort hast du dir bewusst oder hast du bewusst für dich in Anspruch genommen? Gibt es da was? Das ist vielleicht was, wo wir jetzt ganz kurz einfach mal bewegen können. Welche Zusage, welchen Zuspruch, welche Verheißung Gottes hast du wirklich ganz bewusst in Anspruch genommen? Und die zweite Frage, hältst du an ihnen fest? Es gibt einen Unterschied, Verheißungen zu kennen und aus Verheißungen zu leben. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du ein Kind der Verheißung. Und das sind so wirklich wundervolle Verheißungen, die da drin stehen. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißungen. Wenn ihr aber des Christus seid, seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Und ich glaube, das ist so die Botschaft und das Wort von Gott an uns, dass Gott sagt, hey, ich bin treu zu meinen Verheißungen und erinnere dich an die Zusagen, die ich dir gegeben habe. Gott hält, was er verspricht, denn er kann es auch wirklich halten.